Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Willkommen bei Bildung in Thüringen, die Sendung im Mai 2024. Mein Name ist Michael Kummer und ich führe euch durch die Sendung. Was erwartet euch? Das sind natürlich Bildungsthemen. Logischerweise, sonst würde die Sendung so nicht heißen. Wir heißt Richard Schäfer und ich, haben verschiedene Interviews geführt. In einem ersten Beitrag, gleich nach der ersten Musik, habe ich mit Bettina Löbel gesprochen, am Rande der Landesvorstandsklausur der GEW Thüringen. Bettina Löbel ist die stellvertretende Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft und sie hat berichtet über die aktuellen Diskussionen rund um einen verbesserten Personalschlüssel an den Thüringer Kindergärten, / um die Diskussion um etwaige, wenn der Personalschlüssel im Thüringer Kita-Gesetz nicht angefasst wird oder nicht verändert wird durch die Landtagsabgeordneten, die zwangsweise Entlassung von vielen Kollegen und Kolleginnen im Kindergartenbereich, die dann darauf folgen würde. Wie kann man das abstellen? Was ist da der aktuelle Sachstand? Was ist geplant? Das war das erste Interview mit Bettina Löbel, das hört ihr dann. Und danach hat Richard Schäfer mit der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, mit Katrin Fitztum, zwei Gespräche geführt. Und zwar einmal ging es über das Thüringer Schulgesetz. Das ist ja jetzt in einer aktualisierten Fassung neu verabschiedet worden. Da gibt es gewisse Änderungen, es gibt gewisse Dinge, die sind nicht eingetreten, wie wir uns das vorgestellt hätten aus Arbeitnehmersicht. Darüber wird Katrin Fitztum berichten und in einem zweiten Beitrag, in einem zweiten Interview auch mit Katrin Fitztum hat Richard Schäfer sie befragt zu der ganzen Diskussion um die Fachpraxislehrer. Also was sind eigentlich Fachpraxislehrer? Was haben die gerade für ein Problem mit der Besoldung oder Eingruppierung und wie kann man das Problem gegebenenfalls lösen? Da gibt es auch aktuell eine Petition auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags. All das hört ihr dann in dem Interview. Und ganz zum Schluss der Sendung, aber quasi der Ausblick, wird die Katze aus dem Sack gelassen. Also die GEW Thüringen wird diese Sendung Bildung in Thüringen mit der Juni-Sendung einstellen. Dann kommt die Sommerpause und ab August, also nach den Sommerferien, werden wir starten mit einer neuen Podcast-Reihe. Was das sein soll, wer da mitgemacht hat, warum man sich das ausgedacht hat, das könnt ihr dann hören. Die hat den Arbeitstitel Die nullte Stunde. Das ist quasi der erste Podcast vor dem ersten Podcast. Nämlich bei der Landesvorstandsklausur haben die beteiligten Menschen darüber berichtet, was sie sich darunter vorstellen, wer sie eigentlich sind und wie sie dahin gekommen sind. Da hören wir einen Ausschnitt, das wie gesagt am Ende der Sendung.
Thank you.
So, bei mir steht jetzt Bettina Löbel am Rande. Wir sind am Rande der Landesvorstandsklausur in Bad Tappertz. Wir stehen draußen im Lauschigen, deswegen hört man auch die Vögel. Erstmal hallo Bettina.
Hallo.
Im Moment kommt ja groß die Diskussion hoch zum Personalschlüssel in den Kindergärten. Personalschlüssel heißt, pro Kind ein Erzieher, in verschiedenen Altersgruppen ist der verschieden gestaffelt. Da gab es jetzt in letzter Zeit diverse Aktionen und Forderungen. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Also vielleicht kannst du uns erstmal ganz grundlegend erklären, wie ist das denn geregelt? Also gibt es da nicht pro Kindergarten so und so viel Erzieher oder wie ist das gesetzlich geregelt? Was müssen die Kindergärten selber denn einhalten?
Es gibt im Kindergartengesetz einen Personalschlüssel, der berechnet sich pro Kind und Anzahl der Kinder. Das multipliziert man und dann kommt irgendwo ein Personalschlüssel in einer Einrichtung heraus.
Daraus ergibt sich quasi ein Folgeproblem. Weniger Kinder oder mehr Kinder heißt, ich muss Erzieherinnen, Erzieher finden oder welche entlassen. Oder wie funktioniert das? Werden die dann nur jährlich? Also haben die immer befristete Verträge, Jahresverträge, weil im August wird immer quasi neu angesetzt? Oder wie passiert das?
Also es geht nicht nur um weniger Kinder, sondern es geht auch darum, in welcher Altersgruppe die Kinder sind. Das ist nochmal so ein Thüringer Berechnungsverfahren, dass jedes Kind eben einen anderen Umrechnungsfaktor hat. Und je nachdem, welche Altersgruppe mehr oder weniger wird, so verringert oder erhöht sich eben auch der Personalschlüssel. Das ist ein sehr kompliziertes Rechenwerk. Und wenn man dieses Rechenwerk schon ein bisschen in den Griff kriegen würde, dann würde man schon eine ganze Menge an Verbesserungen hinbekommen. Und dann zu diesem Problem kommt zusätzlich noch, dass jede Kommune auch noch anders berechnet. Also manche haben unterschiedliche Stichtage, manche, Erfurt zum Beispiel, berechnet zum 1.3., 1.9. und 1.12., Weimar berechnet monatlich. Also diese Unterschiedlichkeit kommt noch dazu und das macht eben auch Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich unattraktiv. Wenn eine Erzieherin im März eine andere Arbeitszeit hat als im September und nicht weiß, wie sie im Dezember arbeitet, dann ist das natürlich sehr schwierig.
Das wird gelöst, indem man sozusagen so einen Basisvertrag hat mit einer Basisstundenzahl und der Rest ist quasi immer flexibel, je nach Kinderzahl. Richtig?
Fast richtig. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Modalitäten. Kommunen haben häufig andere Arbeitsverträge als die freien Träger und die freien Träger selbst unterscheiden sich auch nochmal in ihren Arbeitsverträgen. Ja, und es gibt tatsächlich so eine Verträge 20, 25, 30 Stunden. Es gibt aber auch andere, die haben noch tatsächlich 39 Stunden und reduzieren dann oder haben Arbeitszeitkonten oder wie auch immer. Also das ist auch, da gibt es kein einheitliches Verfahren in Thüringen.
Okay, also Wildkräuter und Rüben, nee, ganz bunter Flickenteppich, um es mal so zu sagen. Jetzt der Verständnisgeit halber einigen wir uns mal bei den 3- bis 6-Jährigen. Das ist ja eine Altersgruppe auf einen Personalschlüssel von 1 zu 14. Bin ich da richtig informiert?
Auch nur fast. Also im Moment staffeln wir tatsächlich 0 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3, 3 bis 4, 4 bis 5 und 5 bis 6 oder 5 bis zum Schulanfang. Und das ist eines unserer Ziele oder unserer Forderungen, dass man zumindest diese Personalschlüssel mal zusammennimmt und die unter Dreijährigen einheitlich berechnet und die über Dreijährigen. Das wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Und da habt ihr euch, wenn du jetzt sagst wir, das ist ja erstmal die Seite der Arbeitnehmer, also der Gewerkschaft, GEW, die da viel macht. Verdi ist auch dabei, aber ihr habt euch jetzt zusammengeschlossen mit der Arbeitgeberseite. Um welches Problem geht es denn oder welche Lösung habt ihr denn da mit den Arbeitgebern im Blick?
Wenn du jetzt auf das Bündnis ansprichst oder auf die Allianz, das ist eigentlich ein Bündnis zwischen der GEW, Verdi, der Liga und der Landeselternvertretung. Das existiert ungefähr seit 12.12.2023 und seit 14 Tagen macht auch der AKF mit.
Also was
der
ist das?
Thüringer Arbeitskreis Arbeitskreis der Thüringer Familienorganisation, die nochmal eine ganz andere Perspektive mit Blick auf Vereinbarkeit, Familie und Beruf und so weiter drauf haben. Und die schließen sich jetzt unseren Forderungen an. Und wir haben eben eine kurzfristige Forderung, dass in der jetzigen Legislatur möglichst noch die Vereinheitlichung der Personalschlüssel der über Dreijährigen erfolgt, nämlich 1 zu 12. Und das langfristige Ziel wäre dann natürlich, die unter Dreijährigen 1 zu 3 und die über Dreijährigen 1 zu 7,5. Das ist das große Ziel, was wir dann in der nächsten Legislatur uns vornehmen werden.
Das ist alles vor dem Hintergrund, also soweit ich informiert bin,
dass die Kinderzahlen, die Geburtenzahlen ja so zurückgegangen sind und zurückgehen. Nicht regional, nicht überall gleich, aber im ländlichen Gebiet, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, mehr. Und in kleineren Städten, in den größeren, ist das da auch schon ein Problem?
Also die Forderung für die Personalschlüssel, die ich eben gerade genannt habe, die haben wir ja schon, jetzt, ich würde mal sagen, seit 25 Jahren. Ja, da rückt nichts. Es war schon mal ein Volksbegehren im Jahr 2010 notwendig, um überhaupt marginale Verbesserungen bei den Personalschlüsseln zu erreichen. Nur was jetzt eben gerade aufeinander trifft, ist die demografische Entwicklung. Wir haben weniger Kinder und der Verlust in den nächsten 2 Jahren von ungefähr 1200 Stellen, der trifft natürlich das System hart. Wenn man jetzt nicht, spätestens jetzt nicht ansetzt, den Personalschlüssel zu verbessern, eben um es zu ermöglichen, das Personal zu halten, dann wandern unsere Erzieherinnen ab, gehen in andere Bereiche. Das haben wir 1990 schon mal erlebt und es ist zu befürchten, dass wir es wieder erleben. Sie sind weg, sind für immer für das System verloren. Und wenn dann die Kinderzahlen tatsächlich sich entweder stabilisieren oder sogar wieder hochkommen, ist eben wieder niemand mehr da.
Du hast gesagt, die demografische Entwicklung, die zurückgehenden Kinderzahlen, die ja auch dann weniger Kinder in den Kindergärten werden, ist quasi eine Chance. Die Kommunen oder die Kindergartenleitungen würden ja wahrscheinlich gerne einen guten Personalschlüssel haben mit 1 zu 7,5 und was du aufgezählt hast. Wo muss denn die Lösung stattfinden, also damit die Kommunen oder die Kindergartenleitung das auch umsetzen kann? Tja. Stichwort Landtag.
Also rein theoretisch und eigentlich auch praktisch sind Kindergärten Aufgabe der Kommune. Und wir haben in Thüringen über die Landesgesetzgebung einen Mindestpersonalschlüssel. Die Kommunen könnten natürlich jede einzelne für sich sagen, nun gut, na, wir bezahlen eben einfach mehr. Wir geben mehr Personal in die Einrichtungen. Da ich aber in meiner gesamten Tätigkeit noch keine Kommune gesehen habe, die das tatsächlich macht und umsetzt, bleibt ja nur das Landesgesetz umzusetzen oder zu verbessern. Also gesetzlich einen besseren Mindestpersonalschlüssel festzulegen.
Okay, und das ist Aufgabe des Landtags, das zu machen. Wie ist da der Stand der Dinge?
Das Problem ist, die Koalition, also Rot-Rot-Grün, hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem die Vereinheitlichung der Überdreijährigen auf 1 zu 12 vorgesehen war. Aber man findet eben keine Mehrheiten. Man braucht zu dem Beschluss die CDU. Und im Moment ist es so, dass sie sich gegenseitig blockieren und wir eben leider zu keinem Ergebnis kommen. Und deshalb brauchen wir jetzt den Druck auf der Straße, um wirklich deutlich zu machen, wir spaßen nicht. Wir machen keinen Spaß, wir haben uns nicht für umsonst zusammengeschlossen, sondern wir meinen das ernst. Wir wollen den Beschluss noch in dieser Legislatur.
Heute ist ja der 2. Mai. Die Sendung wird, wir haben das Gespräch vorab aufgezeichnet, aber heute ist der Sendetag der 2. Mai. In wenigen Tagen macht ihr eine Kundgebung. Kannst du uns da Details verraten?
Naja, wir haben vor, erstmal so eine kleinere Demonstration vor dem Landtag. Wir haben jetzt eine ganze Gemenge gemacht in der Allianz. Wir haben Aufrufe geschrieben, wir haben Appell formuliert, wir haben Gespräche mit Landtagsabgeordneten geführt. Also es ging der ganzen Geschichte schon eine ganze Menge voraus. Wir haben eine Aktion vor dem Landtag, vor dem Bildungsausschuss gemacht und alles das nützt nichts. Und deshalb muss man jetzt, glaube ich, den nächsten Schritt gehen. Wir werden die Einrichtungen schließen. Erstmal noch nicht, so dass es wehtut, sondern wir sagen erstmal, die Demonstration wird für 16.30 Uhr angesetzt, sodass eben auch möglichst viele die Möglichkeit haben, hinzukommen. Aber in einem weiteren Schritt schauen wir mal, was sich dann noch oben drauf setzen lässt.
Gut, da werden die Details logischerweise noch nicht verraten, das ist mir klar. Also kommt am, wievielten war das?
Am 6.5.
Am 6.5., 16.30 Uhr? Vor dem Landtag, wenn ihr Erzieher oder Erzieherin seid oder wenn ihr euch das Thema interessiert. Okay, nochmal, aber trotzdem nochmal eine inhaltliche Frage. Du hast jetzt gesagt, es wird blockiert seitens der CDU, die man ja braucht, um eine Mehrheit dafür zu bekommen. Wie ist da deine Einschätzung? Wird es aus wahltaktischen Gründen blockiert oder aus inhaltlichen Gründen?
Naja, ich kenne die Gründe der CDU nicht. Ich kann sie nur vermuten. Und es gab ja schon öffentliche Äußerungen dahingehend, dass, wenn sie das jetzt beschließen würden, ihnen ein Wahlkampfthema fehlt. Und sie das eben erst dann in der nächsten Legislatur umsetzen, weil wenn sie eben was zu sagen haben. Und das ist natürlich schäbig, wenn man so eine Geschichte für wahlkampftaktische Ziele benutzt.
Gut, wir sind gespannt über die weitere Entwicklung. Wir schauen mal, wer am 6. Mai alles kommt. und wie viele hunderte Leute da vor dem Landtag stehen. Ich danke dir, Bettina.
Ich danke auch.
Thank you.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Der Thüringer Landtag hat ein Schulgesetz verabschiedet, das ihr begleitet habt, aber aus der Pressemitteilung habe ich gelesen, kein großer Wurf, aber mehr als nichts. So ganz zufrieden seid ihr also nicht mit diesem Abschluss gewesen. Oder was hat euch gefehlt?
Also das Gesetzgebungsverfahren hat unglaublich lange gedauert. Also die ersten Anträge gingen ja vor 2 Jahren bereits ein und wir hätten uns gewünscht, dass die Anträge, so unterschiedlich sie waren, es gab einen Antrag von Rot-Rot-Grün und es gab einen Antrag der CDU, dass man die Zeit genutzt hätte, sozusagen tatsächlich eine inhaltliche Debatte zu führen, wo will man eigentlich hin mit dem Schulgesetz. Die hat nicht stattgefunden, auch quasi nicht zwischen den Parteien tatsächlich. Und was jetzt rausgekommen ist, ist sozusagen tatsächlich der Minimalkonsens, der bestimmte Fragen, die notwendig waren zu klären, jetzt auch erstmal eine gesetzliche Basis verfasst. Also beispielsweise die Frage, wie umgehen mit Gastschülern in Grenzgebieten oder dass tatsächlich der digitale Unterricht, so er denn notwendig ist, tatsächlich auf einer rechtlichen Grundlage fußt. Das ist richtig und wichtig, dass man das hat, aber der Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün hat ja beispielsweise auch vorgesehen, die LehrerInnenausbildung von der schulartbezogenen auf die schulstufenbezogene Lehrerinnenbildung umzustellen, das ist vom Tisch. Und das wird vermutlich die nächsten Jahre vom Tisch sein. Und wir hätten uns gewünscht, wenn es darum Streit gibt, und wir wissen auch, dass es darum Streit gibt, ne? Die CDU und die FDP drohen ja immer mit der Ansage, die schulstufenbezogene Lehrerinnenbildung wäre sozusagen die Ausbildung zum Einheitslehrer. Was Quatsch ist, was aber eine deutlich höhere Flexibilität in der Studienwahl ermöglicht, was eine höhere Flexibilität im Einsatz an Schule ermöglichen würde, ist ja die sozusagen andere und sozusagen progressive Seite dieser schulstufenbezogenen Lehrerinnenbildung. Und das hätte man, wenn man feststellt, es gibt da unterschiedliche Bewertungen, durchaus in 2 Jahren miteinander bereden können und eine entsprechende Lösung finden können. Aber daran hatte die CDU kein Interesse. Und Rot-Rot-Grün aufgrund der Bedingungen, die im Landtag herrschen, auch wenig Chancen, da tatsächlich in der Diskussion zu bleiben. So ist mein Eindruck. Von daher sind wir tatsächlich nicht besonders glücklich.
Die Entscheidung zu der besonderen Leistungsfeststellung, das ist ein Punkt, über den man diskutiert hat oder habt ihr darüber diskutiert?
Wir haben da diskutiert. Ich habe an der mündlichen Anhörung auch teilgenommen. Und nach meiner Wahrnehmung hat der überwiegende Teil der Anzuhörenden gesagt, die BLF braucht es nicht mehr. Die war richtig sozusagen in Folge des Amoklaufs erstmal als eine Regelung zu schaffen, damit erstmal Ruhe sozusagen ins System kommt und SchülerInnen tatsächlich eine Perspektive haben, wenn sie das Abitur nicht schaffen. Mit Blick darauf, dass es diese besondere Leistungsfeststellung ja nur in 2 Bundesländern gibt. Während man in allen anderen Bundesländern mit der Versetzung in Klassenstufe 11 den Regelschulabschluss oder Realschulabschluss, wie er bundesweit heißt, erworben hat, hätte man einerseits Entlastung bei den Lehrkräften geschaffen. Es gibt einfach Lehrkräfte, die sowohl in der 10. Klasse unterrichten am Gymnasium als auch in der Oberstufe. Das heißt, die machen eine BLF und die machen die Abiturprüfung. Das ist eine unglaubliche Belastung. Und auch, dass die Zeit, die SchülerInnen verwenden müssen, um sich auf die BLF vorzubereiten, was sozusagen nur eine zusätzliche Prüfung ist, ist eigentlich vergebene Lernzeit für ein halbes Schuljahr. Und das ist etwas, wo wir sagen, das gehört abgeschafft. Wir wissen auch, dass es auch bei uns Mitglieder gibt, die sagen, nee, das ist schon ganz gut, so eine Prüfungserfahrung mal zu machen. Ja, wir würden die gerne erhalten, aber der überwiegende Teil sagt tatsächlich, das kann man anders regeln. Und da hat sich aber die CDU erneut durchgesetzt, dass die BLF bleiben muss.
Ein wichtiger Punkt, der vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so verstanden wird, ist die Frage des Einsatzes von Assistenten. Kannst du das kurz mal erklären, was man darunter versteht?
Also wir haben seit 2017 mit dem Thüringer Bildungsministerium sehr intensiv darüber gesprochen, wohin sich Schule entwickeln muss. Dann gab es nochmal einen Dialogprozess, der nannte sich Dialog Schule 2030. Und da ging es ganz stark darum, da war ja der Lehrkräftemangel sozusagen schon mit Händen zu greifen, welche Entlastungsmöglichkeiten denn notwendig sind. Und wir wissen alle, Geld ist endlich. die Idee des multiprofessionellen Teams, sozusagen zwei Lehrkräfte in der Klasse, das ist perspektivisch nicht zu finanzieren, sodass auf zwei Ebenen die Idee entstanden ist, mit Assistentinnen zu arbeiten. Das eine ist quasi die Schulverwaltungsassistenz, wo ganz klar ist, da müssen Schulleitungen deutlich entlastet werden. Das sind ja Dokumentationspflichten und alles Mögliche ist ja extrem aufgewachsen. Und Schulleitungen sind auch nicht in allen Belangen sozusagen qualifiziert. Ja, es sind ja eigentlich Lehrkräfte und es gibt viel Verwaltungshandeln, was man jetzt nicht so nebenbei mal eben erlernen kann. Und da war klar, wir fordern Schulverwaltungsassistenten, damit dort eine Entlastung ist. Und daneben sollte es pädagogische Assistenzen geben, die Lehrkräfte halt im Unterricht unterstützen. Und es gab zwei Modellprojekte bei den pädagogischen Assistenten. Die sind ja sozusagen tatsächlich auch vom Land finanziert. Bei den Schulverwaltungsassistentinnen ist das Aufgabe der Schulträger. Und deswegen hat man erstmal Modellprojekte gemacht. Und die sind aber so gut angekommen, dass tatsächlich sich an der Stelle der Landtag relativ schnell, da muss man sagen, mal Chapeau, dass sie das sozusagen im Rahmen des Schulgesetzes gleich mitgeändert haben, ermöglicht, dass es tatsächlich auf Dauer pädagogische Assistentinnen und Schulverwaltungsassistenten geben wird.
Gibt es da jetzt ein neues Berufsbild, pädagogischer Assistent mit einer entsprechenden Ausbildung und auch mit einer Zertifizierung?
Also eine Ausbildung gibt es dafür nicht. Es gibt Einstellungsvoraussetzungen, die sind relativ ähnlich dem, was ErzieherInnen bringen sollten. Und natürlich müssen auch wir perspektivisch überlegen, welche Qualifikationsanforderungen stellen wir an pädagogische Assistentinnen und wie können wir tatsächlich auch eine vernünftige Eingruppierung da ermöglichen. Im Moment arbeitet ein Großteil tatsächlich in der Entgeltstufe S4. Das ist jetzt nicht so besonders gut eingruppiert, wenn man davon ausgeht, dass die Erzieherinnen in der S8a oder S8b sind. Aber da muss sozusagen, müssen wir auch gemeinsam nochmal nachschärfen. Allerdings wird es tatsächlich häufig genutzt von Menschen als Berufseinstieg, häufig von Menschen, die, also war zum Beispiel eine große Chance für ukrainische Menschen in Arbeit zu kommen, weil sie dann mit dem hohen Anteil ukrainischer Kinder in den Schulen sozusagen dort die Sprachunterstützung leisten konnten. Man muss da nochmal genau hinschauen. Weitere Personalkategorien an Schule sind ja immer sozusagen bei der Einführung ein Problem. Aber dazu sind wir auch Gewerkschaft genug, um dann zu sagen, wenn wir wissen, wie es läuft, wie die praktische Umsetzung ist, dass wir dann natürlich auch nochmal gucken müssen, wie qualifizieren wir für diese neue Personalkategorie.
Wäre das auch eine Möglichkeit, so für Seiteneinsteiger in die Pädagogik da reinzukommen?
Könnte zum Beispiel ein Weg sein. Es gibt relativ viele Lehramtsstudierende, die das nebenbei machen oder Zeiten überbrücken, wo sie noch nicht an ihrer Wunschschule sind. Und ja, es ist für manche ist es tatsächlich erstmal so ein Einblick in den pädagogischen Beruf. Da hängt dann sozusagen tatsächlich nochmal eine andere Frage mit dran, weil wir wissen ja, dass Lernen auf Beziehungen beruht. Das heißt, ein ständiger Wechsel von pädagogischen Assistentinnen kann ja auch nicht gewollt sein. Das heißt, wir müssen daraus eine Berufsperspektive machen, die längerfristig wirkt, die aber möglicherweise auch für andere pädagogische Tätigkeiten auch eine Vorqualifizierung sein kann.
Jetzt sind also neben den Assistenten, in den pädagogischen Assistenten, aber auch noch Sozialarbeiter an den Schulen tätig.
Genau, aber Sozialarbeiter haben ja tatsächlich eine komplett andere Funktion. Die sind ja dafür da, schulische, aber auch außerschulische Konfliktpotenziale sozusagen zu erkennen, SchülerInnen zu unterstützen, mit Konflikten umzugehen, auch mal zwischen SchülerInnen und LehrerInnen zu vermitteln. Und die sind ja definitiv nicht in Schule angestellt, sondern bei freien Trägern angestellt und haben auch tatsächlich so ein bisschen eine externe Funktion. Das heißt, deren Aufgabenbereich ist ein anderer und der ist total wichtig, brauchen wir noch viel mehr. Mhm. Und die pädagogischen Assistentinnen werden beispielsweise ja nicht in Grundschule eingesetzt, weil da haben wir die ErzieherInnen. Also die nehmen sich da sozusagen nicht die Arbeit weg, sondern die pädagogischen Assistentinnen sind hauptsächlich in den Regelschulen als Unterstützung da, weil die eben keine ErzieherInnen mehr haben. Und das ist ja gerade in Klasse 5 und 6 durchaus nicht unbedingt zu erklären, als ob man mit dem Wechsel der Klassenstufe sofort irgendwie alles kann.
Jetzt ist das Schulgesetz verabschiedet. Wie geht man denn jetzt damit um? Da sind also ein paar Sachen offen. Trotzdem muss das ja jetzt erstmal in der Schule auch umgesetzt werden. Wie geht ihr denn als Gewerkschaft jetzt damit um?
Wir müssen jetzt erst nochmal das Gesetz ganz genau lesen und nochmal diskutieren, welche Konsequenzen das hat. Weil wie immer sind auch Gesetze ja in gewisser Weise auch ein bisschen interpretationsfähig. Und dann werden wir mit unseren Personalräten gucken müssen, dass die Umsetzung an den Schulen auch tatsächlich gut gelingt.
Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
Die Fußnote, die schattige Fußnote, die ich also in Vorbereitung auf dieses Gesetz so ein bisschen mit beobachtet habe, ist, dass zum Beispiel der Astronomieunterricht jetzt verschwunden ist und in die MINT-Fächer Mathe, Physik oder so mit aufgenommen werden soll. Da gab es eine Petition oder eine Unterschriftensammlung von engagierten Astronomielehrern, die leider zu nichts geführt hat. Jetzt komme ich zu einer anderen Petition, zu der ihr aufgerufen habt. Da geht es um die Fachkräfte. Vielleicht kannst du dazu kurz erzählen, was ist da der Konfliktstoff und warum habt ihr da zur Petition?
Also da geht es um die Fachpraxislehre an den berufsbildenden Schulen, die alle eingruppiert sind in der sogenannten Entgeltgruppe 9. Die GEW fordert ja seit langem, dass keine Lehrkraft unter E10 eingruppiert ist. Das Besoldungsgesetz macht einen Unterschied zwischen Lehrkräften, die den Theorieteil vermitteln und Lehrkräften, die den praktischen Teil vermitteln. Für den Theorieteil müssen die Lehrkräfte ausgebildete Lehrkräfte sein und also mindestens den Meister beispielsweise haben oder einen Hochschulabschluss haben. Das sieht das Besoldungsgesetz bei den Fachpraxislehrern nicht vor. Nun haben wir aber durch den Seiteneinstieg in Schule ganz viele verschiedene Zugangswege. Wir haben den europäischen Qualifikationsrahmen. Wir haben die Gleichstellung von Bachelor- und Fachhochschulabschluss. Wir haben die Gleichstellung von dem Masterabschluss mit dem Hochschulabschluss, was aber auch eine Auswirkung hat darauf, wie der Meister bewertet wird, also der Handwerksmeister. Und diese Verschiebungen sind sozusagen nicht mehr abbildbar. Deswegen gibt es aktuell der Kampf um die E10 bei den Fachpraxislehrern, den führen wir auch schon lange. Aber das ist jetzt sozusagen aktuell nochmal die Chance zu sagen, es muss anders werden. Ich bin skeptisch, weil es gibt einfach einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder, der die Eingruppierung derzeit so regelt. Das ist das, was die Finanzministerin immer sagt. Wir haben einen gültigen Tarifvertrag. Nur über die Änderung des Tarifvertrages können wir da was tun, wo sie sich aus meiner Sicht ziemlich dahinter versteckt, weil sie könnte ja in der TDL auch genau das aufgreifen und sagen, wir brauchen dafür eine neue Regelung. Insofern müssen wir in Thüringen immer den Weg über das Besoldungsgesetz gehen und hoffen, dass wir darüber dann tatsächlich
eine Änderung. Wie viele Lehrkräfte betrifft das denn?
Das ist eine gute Frage. Also bei uns sind gar nicht so viele organisiert, haben wir letztens festgestellt. Ich weiß nicht, ich würde schätzen 200, 300 Personen. So viele sind das gar nicht.
Also die könnte man vielleicht auch über eine andere Regelung im Tarifvertrag da mit einbauen. Aber ihr hofft jetzt erstmal über die Petition den entsprechenden Druck aufzubauen, um da eine Handlungsebene erstmal zu schaffen. Ne?
Auf jeden Fall. Und das, wir haben ja das Ministerium auch aufgefordert, das für die sonderpädagogischen Fachkräfte zu tun, die Eingruppierung in die E10. Und da gibt es ja auch eine Umsetzungsschwierigkeit. Also da ist nochmal ein Unterschied, die sonderpädagogischen Fachkräfte sind im Haushalt des Landes Thüringens für 24 tatsächlich in der E10 ausgebracht. Aber genau da funktioniert sozusagen die Umsetzung nicht. Das Finanzministerium sagt, eine Eingruppierung entsprechend in die A11, die notwendig wäre, damit die E10 für die Tarifbeschäftigten rauskommt, die lässt sich nicht herleiten von der Ausbildung der sonderpädagogischen Fachkräfte und lässt sich nicht auf unsere Argumentation ein, dass zur Bewertung einer Tätigkeit eben nicht nur die Ausbildung gehört, sondern es ist ein Katalog von 6 Kategorien, die bewertet werden müssen. Und das Finanzministerium zielt einzig und allein auf die Ausbildung ab und nicht auf die Frage zum Beispiel des Verantwortungsbereichs. Und sonderpädagogische Fachkräfte beispielsweise schreiben Gutachten fort. Also, und davon hängt ab, ob ein Schüler oder eine Schülerin bessere Chancen hat, den Schulabschluss zu machen oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel mehr Verantwortung man noch sozusagen übernehmen.
Eigentlich eine hoheitliche Aufgabe.
Eigentlich eine hoheitliche, ja. Genau. Und von da, also da werden wir auch weiter kämpfen, aber die beiden Dinge gehören aus meiner Sicht zusammen. Fachpraxislehrer und sonderpädagogische Fachkräfte sind Lehrkräfte und keine Lehrkraft sollte unter der Entgeltgruppe E10 eingruppiert sein.
Gibt es da eine Terminschiene, eine Zeitschiene, in der das zu absolvieren
ist? Die Petition hat ja der Thüringer Lehrerverband initiiert. Bei den Petitionen, die über den Landtag laufen, gibt es, glaube ich, eine Frist, bis zu der eine bestimmte Quote erreicht sein muss. Und wenn die Quote erreicht ist, geht die Petition auch tatsächlich in den Petitionsausschuss und zieht in aller Regel zwingend eine Anhörung nach sich. Sollten wir die Unterschriftenquote nicht erreichen, ist trotzdem das Thema gesetzt. Und dann können wir nochmal auf das Finanzministerium zugehen und sagen, wir brauchen hier eine Regelung. Also, weil ich glaube, das Bildungsministerium steht an der Stelle durchaus an der Seite der Beschäftigten. Mhm. Das Finanzministerium ist dasjenige, das sich dagegen stellt.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur nullten Stunde, auch wenn es ja heute nach der Mittagspause ist, aber warum nennen wir das die nullte Stunde? Weil das hier unser Experiment ist, mit einem Podcast der GEW Thüringen zu starten und es ist quasi der erste Podcast vor dem ersten Podcast, also klassisch wie wir das in der Schule kennen, die nullte Stunde. Die GEW wird ab heute einmal im Monat sich zu Wort melden mit aktuellen Themen und News in einem Podcast und wir hoffen, wir geben euch was Spannendes aufs Ohr. Und wer sind eigentlich wir? Heute sind hier am Start Marcello.
Und die Martina.
Elisa.
Und der Clemens.
Ja, wir sind von der AG Organisationsentwicklung der GEW Thüringen und haben uns diesen Live-Podcast ausgedacht und heißen euch herzlich willkommen. Und dann war die Frage, wir haben euch gesagt, wer wir sind, aber wer sind wir eigentlich, die hier sitzen? Genau, dann erzählt mal, Martina, du bist Schulleiterin an einer Regelschule in Buttelstedt. Also ein seltenes Gewächs, was man nicht so oft bei der GEW sieht. Wie bist du zu uns gekommen, zu der AG Organisationsentwicklung?
Ja, da muss ich mal gucken, ob ich als Gewächs auch eine gute Stimme habe. Wie bin ich dazu gekommen? Ich denke immer, wenn man mitmacht im Sinne von eine Mitgliedschaft hat, dann gehört für mich dazu, dass man auch aktiv ist. Ich wünsche mir das von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und als die Anfrage kam, AG Organisationsentwicklung, da habe ich mir gesagt, Schule ist eine Organisation und wenn die gut entwickelt ist, dann kann es gut laufen. Und ich möchte einfach dazulernen. Ich kann mir vorstellen, dass ich aus meiner Perspektive für die Organisationsentwicklung hier in der GEW etwas beitragen kann. Aber ich nehme natürlich auch ganz viel mit in meine Schule.
Ja, vielen Dank, Martina. Und du hast auch schon tolle Ideen gesammelt. Wir arbeiten heute mit den Taskcards. Das hast du auch eingebracht, weil du gesagt hast, du organisierst deine Schularbeit damit. Magst du uns gleich was erzählen? Was hat's mit den Taskcards auf sich?
Ja, das ist eine Plattform, entstanden hier ganz in der Nähe, nämlich in Schmalkalden, D-Design GmbH, also ein echt Thüringer Produkt und DSGVO-konform. Und wer sich noch
das ist immer sehr wichtig,
das
ne?
Das ist echt wichtig. Und wer sich noch erinnert, während der Pandemiezeit, ich habe mich zum Beispiel auf Padlet gestürzt, amerikanisches Produkt. Und wir haben da super unsere digitale Arbeit mit den Kindern organisiert und auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann kam natürlich DSGVO und hat gesagt, Padlet geht gar nicht, der Server steht nicht in Deutschland. Und da gab es junge Leute, ich glaube sogar von dem ersten Entwickler, die Mutter ist eine Grundschullehrerin. Ich denke mal, sie hat da so ihren Impuls gegeben und gesagt, was wir alles so brauchen in der Schule. Und es ist eine Plattform, in der wir als Lehrerinnen und Lehrer hervorragend Aufgaben bereitstellen können. Man kann Audios hochladen, kleine Videos, man kann seine gesamte Stundendesign dort festhalten und man kann natürlich auch mit anderen zeitgleich zusammenarbeiten. Das war das, was wir in der Pandemie genutzt haben, was ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen nutze. Und das Schöne ist, wenn wir in einer Beratung sitzen und machen ein Brainstorming, dann gibt es relativ selten noch diese Tafeln. Dann arbeiten wir mit der Taskcard, wo alle zur gleichen Zeit schreiben können, ihre Ideen einbringen können und man es natürlich auch gleich an der Wand mit verfolgen kann und man muss nichts mehr dokumentieren, weil es ist dann schon da. Und jetzt weiche ich ein ganz bisschen ab, weil wir haben gesagt, es wäre vielleicht eine Überforderung, aber ich glaube einfach, dass hier ganz viele Koryphäen sitzen. Es gibt auf den Tischen in der Mitte so schmale Papiere, da ist ein QR-Code drauf und auch ein Link, wenn man den benötigt und ihr seht auch hier am Board den QR-Code und wer mag, es ist also ein Leserecht und für diese linke Spalte, das ist die hier mit dem QR-Code, Fragen und Feedback, kann man gerne auch schon mitarbeiten, muss man aber nicht. Und hier unten, wo das Plus ist, muss man einfach nur draufklicken und dann hat man auch schon eine Karte offen und könnte jetzt hier die Frage eintragen. Das so als Idee, wer mag.
Also wir wollen zum Mitmachen einladen und wer das jetzt nicht schon machen kann, hinterher gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da noch Kommentare abzugeben und uns Hinweise zu geben. Aber wer jetzt schon live mitlesen will und schauen möchte, kann das gerne tun. Ansonsten die Leute, die heute live zuhören, können auch live zusehen. Wir haben ja das hinter uns an der Wand projiziert und dann seht ihr auch, wir navigieren durch die Taskcards. Und dann seht ihr, worum es geht. Aber jetzt haben wir uns schon fast bei einem Thema verbissen. Wir wollten ja erst mal sagen, wer ist denn eigentlich hier und warum sitzen eigentlich die Leute hier? Und wir sitzen ja nicht alleine. An meiner Seite ist auch die Elisa. Du bist Regelschullehrerin und ursprünglich aus dem DAF-DATS-Bereich, wenn ich mir das noch richtig gemerkt habe. Genau, wie bist du zur GEW gekommen und warum sitzt du eigentlich heute hier mit uns bei dem Podcast?
Genau, DAF-DATS-Bereich, da war ich angestellte Lehrerin, dann bin ich in den Vorbereitungsdienst. bin in den Vorbereitungsdienst, da ziemlich klassisch wegen der Schlüsselversicherung, aber da auch schon ausgewählter die GW, meine ersten Berufsjahre Vollklassenlehrerin, war die GW eher ein Hintergrundrauschen, aber ein sehr wichtiges.
Aber die Schlüsselversicherung hat gezogen.
Die Schlüsselversicherung hat gezogen, unter anderem. Ich habe mir das natürlich schon angeguckt, wie geworben wurde und was noch dahinter steht. Und die Leute hatten das große Glück, einen persönlichen Bezug oder gleich zwei im Kollegium zu haben. Erster ganz wichtiger Punkt. Der zweite ganz wichtige Punkt, die GW hat sich aber auch regelmäßig gemeldet, obwohl ich nicht reagiert habe die ersten ein, zwei Jahre.
Wir haben dich also nicht vom Haken gelassen, wir waren überhaupt hartnäckig.
Überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht. Ich habe mich auch über jede E-Mail da nachts um 11 gefreut. Und irgendwann kam...
Nachts um 11? Wer schreibt denn 23 Uhr E-Mails?
Na, da habe ich die privaten E-Mails, bin ich erst dazu gekommen nach meinem Dienst. Kam dann war die E-Mail von Katrin und die Einladung oder auch eine Mini-Bewerbung, ne, für die AG Organisationsentwicklung. Und da hat es zeitlich und alles gepasst. Und ich bin bis heute sehr froh über diesen Weg und auch dieses Nicht-Lockerlassen der GW. Und immer dieses, wenn ich Zeit habe, wenn ich einigermaßen eingearbeitet bin, dann mache ich das. Ja.
Also wenn ich schon die Landesvorsitzende höchstpersönlich einlädt, dachtest du, jetzt na, dann komme ich.
Ja.
Ja, sehr cool. Schön, dass du bei uns bist. Und noch mitgebracht hast du Clemens und du hast einen etwas unstetigen Weg zum GW-Aktivitäten gefunden, habe ich noch im Kopf.
Also so unstetig würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also also bei mir ist einfach der Fall, dass ich schon sehr, sehr lange Mitglied bin. Ich bin irgendwie so schon zu Schulzeiten in die GW eingetreten. Das war damals der Hintergrund. Da wurden ja 2005 oder 2006 gab es ja mal die Debatte, ob man die Lehrmittelfreiheit abschafft. Da hatten wir damals an der Schule zwei Protestaktionen organisiert, unter anderem als der Kultusminister uns damals in der Schule besucht hatte. Und ich hatte in dem Zusammenhang Kontakt mit dem GEW-Kreisverband in Jena. Und da war dann sozusagen die Meinung, naja, wenn du schon so aktiv bist, möchtest du nicht GEW-Mitglied werden, da könnte man dann auch ein Stipendium bekommen, wenn man studiert sozusagen. Da müsste man immer Leute vorschlagen. Irgendwie wusste man nicht, wie man vorschlagen könnte, möchtest du dann nicht Mitglied werden. Deswegen war ich irgendwie seit 2006 schon GEW-Mitglied, ziemlich lange, und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich halt wirklich die ganzen Jahre immer ein sehr passives Mitglied war, weil ich halt immer irgendwo nicht gedacht habe, also ich war dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter dann am Ende in Jena und war natürlich irgendwie bei den Sommerfesten und den Weihnachtsfeiern, aber mir hat immer so ein bisschen der konkrete Punkt gefehlt, wo kann ich mich denn wirklich einbringen als Mitarbeiter an der Universität. Und als ich dann diese Ausschreibung gesehen habe, es werden Leute gesucht sozusagen, wie kann man Mitglieder besser einbinden, wie kann man die Mitglieder besser aktivieren, dachte ich, das trifft ja genau auf mich zu, weil sozusagen ich suche auch immer nach irgendwas, wo man Mitglieder aktivieren kann. Ich kann vielleicht meine eigenen Erfahrungen da einbringen. Und so bin ich dann zu der AG Mitgliederentwicklung oder Organisationsentwicklung gekommen.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir waren also sehr hartnäckig im euch persönlich ansprechen. Und das ist ja eigentlich auch schon das Passwort für euch. Also, weil ihr persönlich angesprochen wurdet und so euch dachtet, es gibt vielleicht vielen Mitgliedern, denen geht's ähnlich, sind die genug angesprochen worden oder nicht? Es wird ja auf diesen Mitgliedsformularen auch immer angekreuzt, möchte mich aktiv beteiligen oder nicht? Da habt ihr euch was in der AG Organisationsentwicklung ausgedacht zum Thema persönliche Ansprache. Und ich glaube, wir haben auch eine Taskcard dazu, dass ihr parallel drauf gucken könnt. Ich glaube, auf der rechten Seite geht's da um persönliche Ansprache und auch einen Leitfaden, aber ich überlasse euch das Wort, weil es war ja eure Idee und ich habe gehört, ihr habt schon mit ganz vielen GEW-Mitgliedern Kaffee getrunken.
Und das war Bildung in Thüringen, die Mai-Ausgabe 2024. Mein Name ist Michael Kummer. Wie gesagt, im Juni die letzte Ausgabe. Lasst euch überraschen, was wir da machen. Nach den Sommerferien dann auf den Kanälen der GEW Thüringen der Podcast. Also, macht's gut. Tschüss.